Das Duell und Hamlets Tod waren das aus der Hamlet-Filmmusik-Suite für Orchester von Dmitri Schostakowitsch, hier gespielt von der Chicago Sinfonietta unter der Leitung von Paul Freeman. Dinosaurier sind unser Thema heute in der Matinee und diese Urzeitwesen müssen sich zumindest teilweise gewaltige Kämpfe geliefert haben. Davon zeugen enorme Kratz- und Bissspuren an Knochenfunden und es gibt sogar ein sehr berühmtes Doppelfossil von einem fleischfressenden Velociraptor und einem riesigen Horndinosaurier. Beide sind so ineinander verkrallt, dass sie diesen Kampf offenbar nicht überlebt haben. Die Dinosaurier haben aber nicht nur gegeneinander gekämpft, sie haben ja Millionen später auch Kämpfe ausgelöst, zum Beispiel zwischen konkurrierenden Paläontologen. Am berühmtesten ist wohl die Fehde zwischen den US-amerikanischen Knochenjägern Othniel Charles Marsh und Edward Drinker Cope in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die ist sogar als sogenannter Bone War in die Geschichte eingegangen. Marsh und Cope waren ganz versessen darauf, möglichst viele Saurierarten zu entdecken und zu benennen. Und sie gönnten dem Konkurrenten keinen einzigen alten Knochen. Im Gegenteil, sie bekämpften einander, wo es nur ging, und haben in echter Wildwest-Manier sogar gegenseitig ihre Grabungsstellen angegriffen und zerstört, ohne Rücksicht auf Verluste für die Wissenschaft. Alte Knochen, Dinosaurier, so haben wir unsere Matinee heute überschrieben. Und seit wir die alten Knochen der Dinos systematisch suchen, finden und rekonstruieren, also seit rund 200 Jahren, lösen sie unterschiedliche Vorstellungen und Bilder in uns aus. Welche das sind, damit hat sich der Künstler und Kulturwissenschaftler Alexis Dworsky intensiv beschäftigt. Unter anderem in seinem Buch Dinosaurier, die Kulturgeschichte. Und ich freue mich jetzt sehr, mit ihm darüber zu sprechen. Guten Morgen, Herr Dworsky.
Hallo, guten Morgen.
Herr Dworsky, gestandene Männer, die sich um Dinosaurierknochen kloppen, das kannst du auch nur in den USA geben, oder?
Naja, zumindest ein Wort haben Sie schon erwähnt, die Wildwest-Manier und diesen Wilden Westen und diesen Mythos vom Going West, der natürlich sehr stark für die USA steht und da ist diese Geschichte tief eingebettet.
In den USA wurden unsere Vorstellungen und Bilder der Dinosaurier als Riesenviecher maßgeblich geprägt, oder? Warum ausgerechnet da?
Also Knochen von Dinosauriern wurden überall auf der Welt gefunden, auch schon vor diesen Bone Wars in den USA. Aber die USA hatten natürlich auch so eine gewisse kulturelle Vormachtstellung. Also ich denke nicht nur an Dinosaurier, sondern auch an Mickey Mouse, Coca-Cola und Hollywood. Und so haben sich die Dinosaurier von den USA ausgehend um die Welt verbreitet. Nicht als Tiere, sondern aus Geschichten, aus Mythen und natürlich auch aus Bildern in einem Film.
Lassen Sie uns trotzdem kurz nochmal an den Anfang des weltweiten Dino-Fiebers schauen, weil eigentlich waren ja die Briten die Ersten, die das losgetreten haben, oder? Wie kam das?
Das stimmt, das war eigentlich zur Weltausstellung in London 1851 und dort hat man das erste Mal wirklich so Dinosaurier-Rekonstruktionen in groß gesehen. In groß heißt, das waren eigentlich eher Häuser wie Dinosaurier. Diese Dinosaurier wurden gemauert aus Ziegeln und Beton und Zement.
Und da wurden riesige Modelle ausgestellt von diesen Dinosauriern und wahnsinnig viele Menschen sind da hingekommen und waren ganz fasziniert von diesen schweren Kolossen, die da rumlagen, ne?
Ja, die Dinos waren da von Anfang an, haben diesen richtigen Hype losgetreten. Also es war nicht so ein leiser Start, sondern es war wirklich zur Weltausstellung im Park, wo Tausende, wo wahrscheinlich Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen Leute hingekommen sind und diese Dinosaurier bestaunt haben und sich damals gefragt haben, was ist das überhaupt?
Den Begriff, das habe ich gelesen, hat Richard Owen geprägt, also ein britischer Paläontologe, den Begriff Dinosaurier als Schreckensechse. Damit war das dann auch tatsächlich in der Welt, dass das auch was Schreckliches und irgendwie halt Gewaltiges ist, oder?
Jein. Also der Begriff des Schreckens ist ein bisschen ambivalenter Begriff. Heute deuten wir den schnell so als etwas Furchtbares, das uns irgendwie Angst einflößt. Aber es war auch gleichzeitig immer was Faszinierendes. Also die Dinosaurier waren nicht nur schrecklich, sie waren auch wow, gigantisch und auch ein Stück weit toll.
Aber die sahen damals in England noch gar nicht so aus, wie wir sie heute kennen, oder?
Nein, wir würden überhaupt nicht mehr als Dinosaurier erkennen. Das waren vierbeinige Tiere, die fest auf dem Boden gestanden sind. Ich habe es erwähnt, dass die gemauert worden sind wie ein Haus. Und so ein Haus, das kann nicht irgendwie umherspringen, das kann nicht irgendwie aufrecht stehen, das muss fest verankert am Boden sein. Und so haben diese Dinosaurier-Rekonstruktionen, diese Skulpturen auch ausgeschaut.
Sie schreiben in Ihrem Buch, dass wir uns die Urwelt immer ein Stück weit auch so vorstellen als Projektionsfläche unserer jeweiligen Gegenwart. Wie meinen Sie das?
Ja, eigentlich ist die Urwelt tatsächlich so ein Spiegel, in den wir reinschauen. Und wenn wir von damals sprechen, wenn wir an damals denken, haben wir eigentlich immer unser Heute vor Augen. Und das zieht sich in meinem ganzen Buch so durch, dass ich immer auch geschaut habe, wie wird diese Projektionsfläche bespielt, wie zeigen sich aktuelle Phänomene im Look des Erdmittelalters.
Gehen wir nochmal zurück zu den USA, Mitte des 20. Jahrhunderts. Waren die Dinosaurier immer größer und immer monströser auch geworden? Halt, bigger is better, schien so die Devise zu sein. Was steckt denn hinter diesem Dino-Bild?
Ja, das war natürlich auch so die Zeit vom aufkommenden Kapitalismus und große Unternehmen haben sich auch so Dinos dann als Logos, als Zeichen irgendwie einverleibt. Ich denke da an Sinclair, also Sinclair war ein Mineralölkonzern in den USA, der damals einen Dinosaurier, einen großen, fetten Dinosaurier als Logo auf alle Tankstellen gezeigt hat.
So ein Brachiosaurus. Ist auch interessant. Ich meine, es geht um fossile Brennstoffe und die haben sich mal so ein fossiles Wesen drauf gemacht, das sie quasi mitverbrannt haben, oder?
Ja, ein Stück weit ist natürlich Öl und diese Mineralstoffe nichts anderes als Fossilien. Das sind auch Hinterlassenschaften aus lange, lange vergangener Zeit.
In den USA gab es auch diese popkulturellen Phänomene. T-Rex und Godzilla hatten ihre Hochphase so als gigantisch monströse Antagonisten. Was steckt denn dahinter?
Also ich gehe mal kurz auf Godzilla ein, weil Sie es erwähnt haben. Godzilla ist nämlich tatsächlich so ein bisschen tricky. Ich behandle ihn als Dinosaurier, der schaut aus wie so ein Dino und hat unser Bild vom Dinosaurier sehr stark geprägt. In Japan hatte Godzilla aber schon auch noch andere Bedeutungen. Also die hängen sehr stark auch mit dem Trauma der Bombardierungen von Hiroshima und Nagasaki, also mit Atomwaffen zusammen. Und Godzilla ist eben durch einen Atomversuch, also in der Geschichte, zum Leben erweckt worden und war in Japan eben sehr stark auch mit dieser Atomgeschichte verbunden.
Ja, der hatte dann auch so Superkräfte, dass er quasi so radioaktive Strahlen schicken konnte. Ne? Also
ja,
was zum Dino gar nicht gehört.
Ja, und wenn er durch so Großstädte stapft und Häuser niederwalzt und die Menschen vor sich hertreibt, dann ist das natürlich auch ein Kriegsszenario, was er dort verbreitet und Angst und Schrecken verbreitet.
Da waren dann die Dinos auch so ein bisschen so eine Projektionsfläche menschlicher Ängste, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und das zieht sich auch dann so für die Zeit des Kalten Krieges eigentlich durch. Wenn wir damals eben an die Urzeit gedacht haben, dann haben Leute auch so diese geopolitische Teilung im Kalten Krieg, Ost-West, Kommunismus, Kapitalismus auf die Urwelt übertragen. Und da haben nicht einfach nur einzelne Dinos irgendwie ihr Unwesen getrieben, sondern da sind immer zwei verfeindete Dinosaurier aufeinander zugestapft, so wie es zwei verfeindete Blöcke, zwei verfeindete Armeen tun. Es gibt die Guten und die Bösen und die kämpfen gegeneinander.
Es gibt die Guten und die Bösen, genau. Wie ist denn das heute? Also wie ist denn unser Dino-Bild im 21. Jahrhundert? Wir haben ja ganz oft jetzt so süße Dinos, irgendwie so Dinos, die halt irgendwie auf Schlafanzügen, auf Tassen, auf Postern, was auch immer irgendwie drauf sind. In Ihrem Buch haben Sie den Begriff Informationsvögel geprägt. Was meinen Sie denn damit?
Also das Bild aktuell von den Dinosauriern oder aktuell heißt in den letzten 20 Jahren ist deutlich vielschichtiger und komplexer geworden. Es ist nicht mehr der eine Dino oder die beiden Dinos, die sich wie so Blöcke gegenüberstehen, sondern Dinosaurier sind auf einmal sehr vielschichtig. Die können auch bunt sein, die können Federn haben, die können in Meuten jagen, in Herden leben. Also so wie es wir auch in unserer Kultur sehen, diese Pluralität, die wird auch eben auf die Urwelt übertragen. Dinosaurier sind selber im wahrsten Sinne des Wortes bunter geworden. Die sind nicht mehr irgendwie grau oder in Tarnfarben, sondern die sind heute, werden die knallbunt dargestellt, wie Papageien.
Mittlerweile gelten Dinos, habe ich gesehen, auch als Symbol der queeren Szene, also gerne auch in Kombination mit Regenbogenfarben. Ist das so ziemlich das Gegenteil eines Macho-Killer-Raubsauriers, oder?
Ja, das passt auf jeden Fall zu den Bunten ganz gut, was ich gesagt habe. Das ist wie so eine Parade oft, die Dinosaurier, wenn wir sehen. Aber auch da ist es so, dass es natürlich Gegenbewegungen gibt. Wenn wir uns den aktuellen Jurassic World Film anschauen, da schauen die Dinos wieder ziemlich altbacken aus.
Ja, ist auch so ein bisschen Backlash, wie gerade an vielen Stellen. Jetzt haben wir so lange über Saurierbilder gesprochen. Da fehlt natürlich noch eine Frage. Wie sind Sie denn eigentlich zu den Sauriern gekommen? Waren Sie als Kind schon infiziert?
Also da gibt es tatsächlich eine bisschen verrückte Geschichte. Also ich habe da mal, sicherlich schon 10, 15 Jahre her, habe ich einen Hasenbraten zubereitet. Also eigentlich war es eher so eine Art Hasenragout. Ich habe von diesem Hasen alles runtergepult an Fleisch und was übrig geblieben ist, war so ein Skelett mit ein paar Fleischresten dran und das habe ich dann andersrum wieder zusammengesteckt und das hat tatsächlich im Nu ausgeschaut, ja, wie so ein typischer Dinosaurier. Und da habe ich mich dann gefragt, wenn es so einfach ist, dass man einen Saurier selber zusammenbaut, so zusammenschustert, wie schaut es dann mit den Rekonstruktionen in Naturkundemuseen aus? Vielleicht sind die genauso zusammengebastelt und diese Frage hat mich nicht mehr losgelassen. Wie kommt es zu unserem Bild von den Dinosauriern? Welche Vorstellungen gründen worauf? Welche Einflüsse gibt es? Und damit habe ich mich dann ja fast 10 Jahre lang intensiv beschäftigt.
Die Dinosaurier haben immer wieder unterschiedliche Projektionsflächen geboten für unterschiedliche Bilder und zig Interpretationen, abhängig vom jeweiligen Zeitgeist. Der Künstler und Kulturwissenschaftler Alexis Dworsky hat uns erklärt, wie das alles zusammenpasst. Herr Dworsky, vielen Dank für dieses spannende Gespräch.
Ja, danke fürs Gespräch. Mich hat's gefreut, dabei sein zu können.